Deutschlandfunk, Kultur heute.
In Klagenfurt werden heute Abend die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet. Ein Thema in dieser Ausgabe von Kultur heute, und wir bleiben bei der Literatur auch bei diesem Thema, eine Tagung über Mehrsprachigkeit bei Autorinnen und Autoren. Und Kunst gibt es auch, eine Ausstellung in Frankfurt mit Werken von Selma Selman. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Der Bachmann-Preis, so werden die Tage der deutschsprachigen Literatur meistens genannt, startet heute mit der Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz, der 2017 dort selbst ausgezeichnet wurde. Ab morgen lesen dann 14 Autorinnen und Autoren vor der siebenköpfigen Jury. Neu dabei ist die Dramatikerin und Literaturkritikerin Laura de Weck, die auch Schauspielerin ist, was für den Job ganz hilfreich ist, wie sie sagt.
Ja, die Schauspielerei hilft mir, glaube ich, mit der Aufregung umzugehen, und sie hilft mir als Kritikerin nicht wirklich für diesen sogenannten Show-Effekt, von dem immer gesprochen wird, wenn es darum geht, eben, wer ist da in der Jury vom Ingeborg-Bachmann-Preis, sind das denn auch Menschen, die so ein bisschen Show liefern können? Das ist es gar nicht, aber es hilft mir tatsächlich mit meinem Blick auf die Sprache. Ich habe als Schauspielerin, aber auch als Dramatikerin wahnsinnig stark damit gearbeitet, was ist eigentlich die Wirkung von Sprache im Raum. Und es ist ja auch kein Zufall, das haben jetzt auch viele der AutorInnen, die eingeladen sind jetzt dieses Jahr, erzählt, dass sie ihre Texte laut lesen, um sie zu überprüfen. Und wenn ein Text einmal in den Raum geschickt wird, dann ist der Raum wirklich unerbittlich. Der spiegelt einem schon zurück, ob der Text funktioniert oder nicht. Und als Schauspielerin macht man diese Erfahrung tausendfach. Und das ist eher, worum ich sehr froh bin jetzt mit der Aufgabe in Klagenfurt.
So Jurymitglied Laura de Weck. Es gibt ohnehin einige Neuerungen beim Bachmann-Preis in Klagenfurt, der in etwa einer halben Stunde beginnt. Kurz vorher konnte ich mit Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees sprechen, der vor Ort ist, und habe ihn gefragt, was denn genau neu ist dieses Jahr.
Es ist zunächst einmal neu, dass sich mehr Menschen angemeldet haben, um zuzusehen bei diesem Bachmann-Bewerb, wie es hier in Österreich genannt wird. Außerdem gibt es einen neuen Juryvorsitz, der insgesamt 7 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diesen Vorsitz hat Klaus Kastberger, der Insa Wilke ablöst. Sie ist im vergangenen Jahr freiwillig zurückgetreten. Und obschon Kastberger Literaturprofessor in Graz ist, performt er seit vielen Jahren hier in Klagenfurt als literarisch gebildeter Gruppenunterhalter. Ob er nicht nur eine Gruppe unterhalten, sondern auch eine Gruppe zusammenhalten kann, nämlich diese Jury, in der es eben dieses neue Gesicht gibt, Laura de Weck, bleibt abzuwarten. Und dann schaue ich natürlich gespannt auf die Texte. Die sind ja auch immer neu und sie sind brandneu. Man glaubt es kaum, ich kriege sie vorher auch nicht zu lesen, sondern die gibt es immer erst im Moment der Lesung. Am morgigen Donnerstagvormittag geht's los, bis Samstagnachmittag wird dann gelesen. Und da verspreche ich mir dann durchaus Drive-Kollisionen, möglicherweise ja sogar einen Aufreger in diesen hyperpolitisierten Zeiten des Jahres 2024.
Können Sie denn schon sagen, was die ja vielleicht bestimmenden Themen sind, die wichtig sind, was die junge Literaturszene umtreibt?
Der Krieg in Gaza auf der einen, der Antisemitismus und die Palästinenserproteste in Deutschland spalten die Literaturszene, wie ja viele Kulturszenen dieser Tage. Man denke an die Documenta oder an die Biennale. Und da bin ich neugierig auf die Einlassung von Jurymitglied Mito Sanyal, die sich ja sehr für die palästinensische Sache einsetzt, oder wie es Ijoma Mangold, Redakteur der Zeit, in einem Interview mit ihr erst vor wenigen Wochen konstatierte, ich zitiere das mal: Wenn ich mich durch ihren Account auf X scrolle, dann sind sie seit Wochen mit nichts anderem beschäftigt, als im 15-Minuten-Rhythmus anklägerische Links gegen den Staat Israel zu posten. Das hat sie zurückgewiesen, aber man wird da genauer drauf schauen, ob es nicht vielleicht doch stimmt. Generell wird dieser Tage verstärkt über Jurys und ihre Kriterien gestritten. Zuletzt ausgehend von Interna, die von den beiden Schriftstellerinnen Ronja Othmann und Juliane Liebert geleakt wurden, über die Jury des Berliner HKW, des Hauses der Kulturen der Welt. Das muss man immerhin nicht in Klagenfurt irgendetwas leaken, denn die Lesung und Jurydiskussion werden live und vor Publikum gezeigt und bei Dreisat und auch hier im Deutschlandfunk übertragen.
Jetzt können Sie uns vielleicht noch verraten, Herr Drees, auf welche Autorinnen und Autoren Sie denn besonders schauen.
Es sind diesmal tatsächlich nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern es gibt auch die non-binäre Schriftstellerin Mitya Mahmud, nach eigenen Angaben aufgewachsen im Kiosk der Eltern und im Pott geblieben, Pronomen They und eben jene They gewann den Jurypreis beim 31. Open Mic im Jahr 2023. Dann werde ich schauen auf Christine Koschmieder, Gründerin der Literaturagentur Partner und Propaganda, erfolgreiche Bekenntnisautorin von Veröffentlichungen wie Dry über ihre persönlichen Alkoholismuserfahrungen. 2022 im Kanon Verlag war das und eben da im vergangenen Jahr Schambereich über Sex sprechen. Eine Autorin also, die wie Mahmoud kein Blatt vor den Mund nimmt, die also ins Ungeschützte hineinspricht, was man durchaus auch über Tian Cilla sagen kann, gebürtig aus Sarajevo. Man kennt ihn möglicherweise durch Romane wie Tierchen Unlimited und die große Punkgeschichte Kracht aus dem Jahr 2021. Ihn hörten wir ja gerade eben erst noch im Büchermarkt und ebenfalls sehr genau schauen werde ich auf die mehrfach begabte klassische Musikerin, Lyrikerin und Romanautorin Tamara Steiner aus dem benachbarten Slowenien kommend, wie ja schon einige andere große Autorinnen dieser Tage der deutschsprachigen Literatur. Ich denke beispielsweise an Bachmann-Preisträgerin Anna Marwan. Das sind also schon mal insgesamt 4 der 14 TeilnehmerInnen dieses Bachmann-Bewerb 2024. Und schon gleich ab 18.30 Uhr geht's los mit der Rede von Ferdinand Schmalz und mit der Auslosung der Lesereihenfolge. Und dann haben wir es endlich fix, das Programm für die kommenden 4 Bachmann-Tage im österreichischen Klagenfurt.
Klagenfurt bezeichnet sich ja auch ganz gerne zur Zeit des Bachmann-Preises als Welthauptstadt der Literatur. Ist es dieses Jahr vielleicht doch eine ziemlich große Konkurrenz, dass die österreichische Fußballmannschaft so erfolgreich ist? Zieht das Publikum ab vom Bachmann-Preis?
Mein Kollege Carsten Otte, der am Freitag zu Gast ist hier im Büchermarkt, hatte eine Veranstaltung in einer Buchhandlung direkt neben dem Public Viewing Platz und das hat tatsächlich für einige Probleme gesorgt, weil es natürlich sehr, sehr laut war. Aber nach den Veranstaltungen beginnen ja erst die Spiele. Tagsüber wird Literatur gelesen und über Literatur gestritten und abends schaut man dann zusammen, hoffentlich ohne zu streiten, die Fußball-Europameisterschaft.
Deutschlandfunk-Literaturredakteur Jan Drees zur Eröffnung der 48. Tage der deutschsprachigen Literatur. Mehr zum Bachmann-Preis dann in den Informationen am Morgen um kurz nach 8:30 und im Büchermarkt ab 16.10 Uhr. Sie schlachtet öffentlich schrottreife Mercedes-Limousinen aus, um an das Metall zu kommen, das sie dann künstlerisch verarbeitet. Die Künstlerin Selma Salman bezeichnet sich als die gefährlichste Frau der Welt. Salman ist Romnia und stammt aus Bosnien-Herzegowina und ist noch nicht so lange auf dem Kunstmarkt präsent, war aber 2022 schon auf der Documenta vertreten. Unter dem Titel Flowers of Life richtet die Frankfurter Schirn der 33-Jährigen jetzt eine Einzelausstellung aus mit Zeichnungen, Videoarbeiten und Skulpturen. Christian Gampert hat sich das angesehen.
Eine Frau läuft im Film auf dem Mittelstreifen über eine Brücke. Daneben steht eine winzige Axt aus Platin, dann ein Geruch von Motorenöl, der über 3 riesigen Metallskulpturen schwebt, sogenannten Meerschalengreifern, wie sie auch auf Schrottplätzen verwendet werden. Hier im Museum greifen sie ihre Beute nicht von oben an, sondern sind auf den Rücken gelegt und sehen wie rostige Blumen aus. Wenn sie quietschend zupacken, schließen sich die Blütenkelche. Die Künstlerin Selma Salman nennt sie Flowers of Life. Aber welches Leben ist da gemeint? Selma Salman kommt aus Bosnien und ist Romnia. Ihr Vater ist Schrotthändler und weidet alte Autos aus. Ihre Mutter wurde als 12-Jährige verheiratet und hatte während der Balkankriege ein schweres Leben. Salmans gesamte künstlerische Existenz ist auf diese Biografie gebaut. In Performances, etwa im Berliner Gropiusbau, lässt sie ihre Familie Autos und Computer zerschreddern, um die darin verborgenen wertvollen Substanzen zu bergen, die dann zur Platin-Axt werden. Der Film Crossing the Bridge ist ein Reenactment eines traumatischen Erlebnisses ihrer Mutter, die 1994 während einer Feuerpause die leichenübersäte Izetbegovic-Brücke in Bihać überquerte, mit Selmans Schwester an der Hand. Ich weiß das alles aus den Erzählungen meiner Eltern und manchmal fühlt sich diese Erzählung an, als wenn du sie selbst erlebt hättest. Die 1991 geborene Selman kennt das Brückenerlebnis nur aus zweiter Hand, ist aber völlig mit dem Geschehen und mit der Mutter identifiziert. In ihrem Film ruft sie die sterbende Ophelia und die geköpfte fliegende Siegesfigur der Nike von Samothrake als Bundesgenossinnen auf. und schreit ansonsten weibliche Verzweiflung heraus. Das Feuer werde ihr die Richtung weisen, sagt sie.
I want to burn something. Fire could let me see where I should go. We went from east, from west to south, from south to north, and we end up at the same place.
Im Kunstbetrieb kommt diese Art von poetischer Selbstinszenierung natürlich gut an. Aber so ganz nebenbei ist Selmans Film auch schlechtes, pathetisches Theater. Ständig gibt es glitzerndes Wasser, wehende Haare, wütend priesterliche Deklamationen. Und wenn sie im Film schreit, Gott, mach mich so berühmt, dass ich diesem trüben Ort hier entkommen kann, dann kann man nur sagen, ist gelungen. Selman pendelt zwischen New York und Amsterdam, in Bosnien will sie nicht mehr sein. Auch die vorgesehene Rolle der folgsamen Roma-Frau hat sie lange abgestreift.
Eine frühe Arbeit von ihr ist, wo sie sich quasi freikauft aus dieser Tradition des Verheiratetwerdens. Und Mutter und Vater fragt, wie viel Geld bin ich wert, damit man mich verheiratet? Und ich werde euch dieses Geld geben, sodass ihr das nicht machen müsst.
Sagt der Kurator Matthias Ulrich.
Sie benutzt ja auch dann den Vater oder diese männliche Seite ihrer Familie, benutzt sie ja in gewisser Weise, um diese Arbeiten zu machen. Also sie dürfen dann auf der Bühne stehen und dürfen die Computer zerstören oder dürfen die Autos filettieren und werden dafür bezahlt von ihr.
Der Soundtrack von Selmans Film bläst die Schlaggeräusche dieser Zerstörungsperformances bombastisch auf, als wolle sie durch akustische Aggression das Public Relations Geschwätz beglaubigen, sie sei die gefährlichste Frau der Welt. Dabei ist sie ganz lieb. Selma Selman unterstützt in Bosnien soziale Projekte, die Kindern einen Schulabschluss ermöglichen und 60-jährigen Romnia-Frauen Lesen und Schreiben beibringen. Auch die verdienen diese Chance, sagt sie. Und da ist sie viel überzeugender als ihr Film.
I want these women to learn how to write and read, even though they're 60. I think they deserve to have this opportunity.
Selma Selman in der Schirn in Frankfurt. Christian Gampert hat die Ausstellung gesehen. Für die politische Theoretikerin Hannah Arendt war die nationalsozialistische Diktatur und die Verfolgung das wohl einschneidendste Erlebnis in ihrem Leben. Auch oder weil Arendt die Gewalt hat kommen sehen und schon früh nach Frankreich floh. Dort wurde sie zeitweise interniert. Schließlich gelang ihr die Flucht in die USA, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Ihr wahrscheinlich bekanntestes Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft hat sie 1951 zunächst auf Englisch publiziert. Und vielleicht hat ihr die andere Sprache auch einen anderen Weg zu denken eröffnet. Das Literaturarchiv in Marbach veranstaltet ab heute bis Freitag eine Tagung dazu, wie Autorinnen und Autoren mit Mehrsprachigkeit umgehen und was Mehrsprachigkeit in der Literatur bedeutet. Darüber sprechen konnte ich mit Maike Werner, Professorin für German and European Studies an der Vanderbilt University in den USA, und sie ist Präsidentin der American Friends des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Ich habe sie gefragt, wie man den Titel der Tagung, Profusion of Tongues, eigentlich übersetzt.
Das ist eine schöne Frage. Ich würde das übersetzen als eine Fülle von Sprachen, eine Fülle von Zungen. Das ist eine biblische Referenz auf den Turmbau von Babel. Und damit sollte betont werden, und das war die Idee der Tagung, das auch als ein historisches Phänomen mit einer sehr langen Tradition zu betrachten. Auch wenn das jetzt in den Literaturwissenschaften als neues Feld entdeckt wird und wurde, eigentlich erst in den letzten 10, 20 Jahren.
Jetzt muss man noch mal dazu sagen, dass Sie ja selber mit Mehrsprachigkeit insofern zu tun haben, als Sie in den USA unterrichten. Was bedeutet Ihnen denn die Mehrsprachigkeit?
Ganz pragmatisch gesprochen erst einmal eine große Herausforderung. Wenn man, wie ich, in den Literaturwissenschaften, in den Kulturwissenschaften unterwegs ist, ist natürlich Sprache alles. Und dieses Erlebnis, nicht immer den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden in einer nicht der Muttersprache, habe ich immer als eine große Herausforderung, aber auch als eine sehr große Bereicherung empfunden. Und erlebe das auch täglich in meinem Berufsleben, sowohl in den USA als auch hier.
Ich will noch mal kurz auf Hannah Arendt zu sprechen kommen, die nach ihrer Flucht in die USA auf Englisch publiziert hat. Hannah Arendt ist ja auch ein Thema auf ihrer Tagung. Welche Erkenntnisse hat die Literaturwissenschaft denn dazu, wie sich das auf das Schreiben auswirkt? Das ist ja in den meisten Fällen durchaus auch vergleichbar dann mit vorherigen Werken in der Muttersprache.
Das ist natürlich ein weites Feld. Heutzutage oder jetzt in den letzten Jahrzehnten ist ja Multilingualität schon allein der Begriff etwas, womit man sich beschäftigt. Das Phänomen ist sehr viel älter. Und das deckt sich auch ein Stück weit mit meiner eigenen Erfahrung als in den USA lehrende Germanistin. Man lernt die eigene Sprache nochmal neu kennen, ermöglicht, ermuntert zu einem Perspektivenwechsel. Das Bewusstsein von Verschiebungen in der Sprache, ein erhöhtes Bewusstsein eben davon und auch Achtsamkeit im Umgang mit der Sprache. Und was für die Literaturwissenschaftler auch immer sehr wichtig ist, es ist natürlich auch eine kreative Erweiterung sozusagen, zusätzliche Sprachschichten und Texte dieser Freilegung nachzugehen in den eigenen Arbeiten. Und es verschiebt sozusagen im Blick auf die Leser auch den Blick der Leser.
Ja.
Und das ist ja auch gerade gewünscht.
Ist das denn eigentlich ein Unterschied, ob man für das Schreiben in einer zweiten Sprache, ob man ins Exil gegangen ist oder freiwillig in ein anderes Land kommt?
Das ist auch eine sehr schöne Frage, weil das kann man ja oft nicht so ganz genau entscheiden. Ich denke, das muss man von Fall zu Fall erforschen, erfragen. Weil es gibt ja auch Autoren, ich denke jetzt in dem US-amerikanischen Kontext an Jhumpa Lahiri, die extra sozusagen ins Italienische gewechselt ist, um diese Erfahrung zu machen. Dort war das freiwillig, um eben diese Erfahrung der Zweisprachigkeit durchzuarbeiten in ihrem eigenen kreativen Schreiben.
In Deutschland gibt es Autorinnen und Autoren, für die Deutsch eben die Zweitsprache geworden ist, in der sie publizieren. Schriftsteller wie Sascha Stanisic, andere leben im Exil hier in Deutschland, wie Asli Erdogan. Ja. Schreiben aber in ihrer Muttersprache. Sind das in der Literaturwissenschaft völlig unterschiedliche Bereiche, wenn es darum geht, das zu erforschen, oder behandeln Sie das als Ganzes?
Wir behandeln das als Ganzes, würde ich sagen. Das informiert sich dann auch wechselseitig, weil die Perspektiven dann auch da anders unterschiedlich sind. Und das, wie gesagt, das wird auch das auch in den Fragestellungen, in den Untersuchungsgegenständen wird dann eben auch gemeinsam behandelt, um das eine durch das andere vielleicht besser zu verstehen.
Was sind denn genau die Fragestellungen?
Wissen Sie, in der Literaturwissenschaft ist dieses Herausarbeiten eben von Formen und Funktionen multilingualer Schreibpraktiken. Es geht ja nicht nur darum, dass es historisch, das kennen wir von T.S. Eliot, das kennen wir von Konrad, das kennen wir von Paul Celan, die dann fremde Sprachen oder Versatzstücke einarbeiten in ihr Schreiben, sondern im Schreiben selbst schon. Das hat angefangen mit deutsch-türkischer Literatur. Emine Sefki Özdemir war eine wichtige Autorin, die jetzt ja auch Vorbild ist für die nächste, für die jüngere Generation von auf Deutsch Schreibenden, wie sich das eigentlich abbildet im Schreiben selbst. Und das ist eine Fragestellung, und den Literaturwissenschaften, unseren Fächern erlaubt es auch umgekehrt das Überschreiten nationaler Grenzen. Also diese Vorstellung, dass es so etwas wie eine deutsche Nationalliteratur gibt oder überhaupt Nationalliteraturen, wenn man das Augenmerk auf die Mehrsprachigkeit der Autorin legt, wird es deutlicher, und das ist sicher im deutschen Kontext besonders wichtig aufgrund, das haben Sie ja am Anfang angesprochen, der nationalsozialistischen Vergangenheit, besonders wichtig, dieses Konstrukt als Konstrukt auch zu erkennen und zu erforschen, dass es eine Idealisierung ist, die aber gar nicht abgedeckt ist durch die Schreibpraktiken deutsch schreibender Autoren.
Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland als Einwanderungsland schauen, 30% der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund, wird in Zukunft, das ist natürlich jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen, die einsprachige Literatur, wird die sich sowieso eher auflösen?
Nein, das glaube ich nicht. Aber das Bewusstsein, was einsprachige Literatur ist oder der Stellenwert, das denke ich, wird sich, und das hoffe ich auch oder hoffen wir auch, ist sicher auch Anliegen der Tagung, sich verändern. Da müsste man jetzt natürlich auch noch sprechen über den Buchmarkt und die Logik des Buchmarktes. Weil der funktioniert ja eher noch in der Favorisierung der Einsprachigkeit. Und das kann man dann betrachten, dass mehrsprachige Autoren, ich sage das jetzt mal so im Sammelbegriff, oft in kleineren Verlagen ihre Anfänge haben, dort publiziert werden und sich dann sozusagen in die größeren Verlage arbeiten. Und das ist schon interessant, dass eigentlich der Buchmarkt dieses Modell noch favorisiert. Ob das so langfristig bleiben wird, das ist spannend.
Mit der Literaturwissenschaftlerin Maike Werner habe ich über die Tagung Profusion of Tongues im Literaturarchiv in Marbach gesprochen. Die Tagung geht noch bis Freitag. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, jetzt mit einer weiteren Reaktion auf die Freilassung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange.
Der Whistleblower ist ja nach dem Deal mit der US-Justiz inzwischen in seiner Heimat Australien angekommen und wurde am Flughafen von seiner Familie in die Arme genommen. Die Schriftstellervereinigung PEN Deutschland hat Assanges Freilassung begrüßt und die Bedeutung der Pressefreiheit betont. Nejim Wali, PEN-Vizepräsident und Writers in Prison-Beauftragter, teilte dies mit. Zitat: Nicht diejenigen, die ein Verbrechen aufgedeckt haben, gehören in Haft, sondern diejenigen, die es begangen haben. Wir freuen uns sehr, dass unser Ehrenmitglied Julian Assange endlich in Freiheit leben kann. Unermüdlicher Einsatz für Transparenz und Wahrheit darf nicht mit Gefangenschaft beantwortet werden. Assange hatte vor fast 15 Jahren auf seiner Enthüllungsplattform WikiLeaks eine Reihe geheimer US-Militärdokumente veröffentlicht. Durch den Deal mit der US-Justiz gilt er nach Anrechnung seiner Haftzeit in Großbritannien jetzt als freier Mann. Ein ganz großer unter den Konzertpianisten, Kammermusikern und Puppenspielern war er und vor allem Liedbegleitern. Norman Shetler. Viele Jahre trat er mit Stars wie Anneliese Rothenberger, Dietrich Fischer-Dieskau und insbesondere mit Peter Schreier auf. Mehr als 70 Schallplatten hat Norman Shetler eingespielt. Gestern ist er nach Angaben seiner Familie kurz nach seinem 93. Geburtstag gestorben. Ein US-Amerikaner, der Mitte der 1950er Jahre nach Wien zum Musikstudium ging und blieb. Tenor Peter Schreier lobte ihn so: Ein Pianist, der meinen Vorstellungen in idealer Weise entspricht. Shetler ist ein poesievoller Begleiter, der eine erstaunlich starke Einfühlung in das deutsche Lied beweist. Norman Shetler war in Würzburg und Wien Professor für Liedinterpretation und betrieb ein musikalisches Puppenkabarett. Ganz ernst, klar im Anschlag und stark in der Dynamik, hören Sie ihn noch einmal in einem Deutschlandfunk-Mitschnitt aus dem Jahr 1986 aus Ludwigsburg zusammen mit Peter Schreier und Webers Die Zeit. Der Pianist Norman Shetler ist 93-jährig gestorben. In diesem Monat ist die Studie Lehrkräftemangel in den Fächern Kunst und Musik veröffentlicht worden. Insbesondere die Prognose des Bildungsforschers Klemm hat aufgerüttelt, wonach bis 2035 wohl nur ein Drittel der benötigten Musiklehrerstellen mit ausgebildeten Fachlehrkräften besetzt werden kann. Wie gegensteuern? Deutscher Musikrat und Konferenz der Musikhochschulen und die Bundesfachgruppe Musikpädagogik fordern heute in einer Stellungnahme, dass die Bundesländer ausreichend Kapazitäten für die Lehrkräftebildung im Fach Musik zur Verfügung stellen, alternative Wege für Quer- und Seiteneinsteiger ermöglichen, attraktivere Arbeitsbedingungen an Schulen schaffen, um die Motivation für ein Lehramtsstudium Musik zu stärken. Letzte Forderung: Die Hochschulen müssen in die Qualifizierung von Seiteneinsteigern einbezogen werden, um die Ausbildungsqualität zu sichern. Das wohl berühmteste Paar der Opernwelt geht auseinander. Anna Netrebko und Jussef Eyvazov teilten heute mit: Nach 10 glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Die Sopranistin und der Tenor waren für gemeinsame Auftritte und Luxusmode bekannt. Trotz des Beziehungsendes kommt es laut dpa in Wien nicht zum völligen Bruch. Beide kündigten an, dass sie weiterhin ihre Freundschaft pflegen und zusammen auftreten wollen. Netrebkos Sohn ist aus einer anderen Beziehung.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. In den Informationen am Abend gleich mehr zur Regierungserklärung von Olaf Scholz und ebenfalls zu Julian Assanges Rückkehr nach Australien. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.